Der Predigttext steht im 1. Petrusbrief im 4. Kapitel. Das Ende der Welt kommt bald. Seid deshalb besonnen und klar in euren Gebeten. Das Wichtigste aber ist, dass ihr einander beständig liebt, denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Teilt euer Zuhause gastfreundlich mit anderen, die Essen oder einen Platz zum Schlafen brauchen. Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt. Setzt sie gut ein, damit sichtbar wird, wie vielfältig Gottes Gnade ist. Wenn jemand redet, dann rede er so, als würde Gott selbst durch ihn sprechen. Wenn sich jemand für andere einsetzt, dann setze er sich mit all der Kraft und Energie ein, die Gott ihm gibt. Dann wird Gott in allem durch Jesus Christus verherrlicht werden. Alle Ehre und Macht gehören für immer und ewig ihm. Amen. Wir beten. Herr, öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Gib mir Ohren, wie sie Jünger haben, dass ich dein Wort verstehe und es gerne tue. Ändere du mich, Herr, durch deinen Heiligen Geist. Amen. Ja, ich
komme. Mal hier rüber ins Grüne, genau. Und will mal schauen, wenn ich, da habe ich ein bisschen mehr Platz, kann ich mich besser bewegen. Der Titel meiner Predigt heute Morgen heißt, also es geht um Gaben und Gaben, das Wort fängt ja mit G an, also muss dann auch der Titel mit G anfangen. Ich habe drei Gs: gebraucht, gegeben, genutzt. Und genutzt, da steht ein Fragezeichen dahinter. Gaben, gebraucht, gegeben, genutzt. Wenn ihr nach der Predigt nach Hause geht, findet ihr am Ausgang, da wo ihr die Losungen bestellen könnt, auch meine kleinen gelben Handzettel. Auf der Rückseite der Predigttext und noch ein paar andere biblische Texte zum Thema Gaben. Und auf der Vorderseite die Impulse, die ich euch weitergeben will. Es wird vielleicht keine ganz einfache Predigt werden, weil ich so meine ganz eigene Sicht auf manche Dinge habe. Es ist also nicht 100% Mainstream, aber ich glaube trotzdem, dass es vom Wort Gottes her gerechtfertigt ist. Und ich hoffe, dass es das ist, was ihr heute Morgen auch braucht. Ich will mal mit einer kleinen Geschichte anfangen. Gehen wir doch noch einmal zurück nach Thailand, in dieses wunderbare Land. Manche waren ja schon da und manche Kinder waren schon da. Missionare haben auch Urlaub. Und wenn sie Urlaub haben, dann fahren sie meistens an den Strand. An den wunderbar weißen Strand und man geht halt schwimmen und spielen und macht Ausflüge. Aber am Sonntag, auch im Urlaub, geht der Missionar in die Kirche. Und das haben wir auch gemacht. Wir sind am Sonntag in den Gottesdienst gefahren. Nach Hua Hin in ein wunderschönes Hotel. Das ist manchmal so in Thailand. Nicht jede Gemeinde hat so ein wunderbares Gemeindehaus, sondern manchmal, und gerade wenn man sagt, na, wir treffen uns doch als Gesamtgemeinde nur am Sonntag und sonst in Hauskreisen und in Kleingruppen und in Besuchen und so, dann mieten wir uns einfach einen Raum. Da brauchen wir kein eigenes Haus, sondern da mietet man sich einen Raum, am besten in einem Hotel. Also, wir ins Hotel und erleben einen wunderschönen Gottesdienst mit Lobpreismusik und Predigt. Und dann hinterher kriege ich mit, wie der Prediger, der Pastor der Gemeinde, dem Lobpreisleiter, dem Musiker, noch 2000 Baht für seinen Dienst zusteckt. Und hinterher stellt sich raus, das ist ein gekaufter Musiker. Er ist überhaupt kein Christ, aber der hat uns wunderbar in den Lobpreis geleitet. Und das ist schon mal die erste Frage. Kann das überhaupt sein? Ich will diese Predigt mal wirklich für euch in so einen Raum öffnen, zum Nachdenken. In welchem Verhältnis steht auch mein Dienst und meine Gaben? Und wie ist es, wenn ich einen Dienst habe und keine Gaben dazu? Oder wenn ich etwas in der Gemeinde mache und ich kann das, aber ich mag es nicht aus der Kraft des Heiligen Geistes heraus? In diese Richtung dürft ihr alles denken, wenn ihr jetzt meinen Gedanken folgt. Der erste Punkt, habe ich schon gesagt, ist das Thema gebraucht. Ich glaube, dass die Gaben, die Gott uns gibt, durch den Heiligen Geist, in der Gemeinde gebraucht werden. Und jetzt sage ich es mal andersrum als Hannah. Ich glaube, ihr nutzt weniger, als ihr eigentlich bräuchtet. Ohne euch zu kennen, sage ich das jetzt mal ein bisschen zu pauschal aus meinen 20 Jahren Dienst. Wahrscheinlich nutzen wir weniger, als wir könnten und die Gemeinde bräuchte. Überleg doch mal. Jesus. Wir fangen mal bei Jesus an. Jesus handelt als Messias in Vollmacht. Er ist vom Vater beauftragt. Und was bekommt er als erstes, als sichtbares Zeichen dieser Vollmacht bei seiner Taufe? Johannes zeigt uns den Heiligen Geist. Ich sah den Heiligen Geist wie eine Taube herabkommen. Den Heiligen Geist. Jesus war immer voll des Heiligen Geistes. Aber hier noch einmal in besonderer Weise bestätigt. Jesus predigt in Vollmacht. Wenn wir seinen Dienst anschauen, dann sehen wir das. Er predigt in Vollmacht, er heilt, er treibt Dämonen aus, er hat den prophetischen Blick für das, was im Herzen der Menschen ist. Und auch durch den Heiligen Geist ist er mit seinem Vater verbunden. Bei ihm finden wir alle Gaben vereint und wirksam. Und ohne diesen Geist und die Gaben, glaube ich, hätte Jesus diesen Dienst gar nicht tun können. Und jetzt ruft Jesus in die Nachfolge. Im Markus-Evangelium heißt es so schön, und er setzte 12 ein, die er auch Apostel nannte, dass sie bei ihm sein sollten und dass er sie aussendete zu predigen. Den Auftrag, den Jesus hat, das Reich Gottes zu verkündigen und zu predigen, den bekommen jetzt seine Jünger. Und damit auch die Vollmacht zur Sündenvergebung. Im Johannesevangelium heißt es, dass wir Macht haben, Sünden zu vergeben. Und noch ein bisschen weiter vorne an anderer Stelle nochmal, ihr werdet größere Werke tun als ich. Die Jünger haben Auftrag und Vollmacht. Und das sehen wir dann natürlich auch im Dienst der Apostel Petrus und dann natürlich auch später von Paulus. Und wenn wir uns jetzt hier in Ergersheim mal so eine Linie denken von der Urgemeinde Jerusalem hierher. Das ist jetzt nicht so weit wie Bangkok, Ergersheim, sondern ungefähr so halber Strecke, na, Drittel vielleicht. Ziehen wir mal diese Linie. Und sollten genau so diesen Dienst tun, wie damals die Apostel. Was fühlt ihr da? Wenn ihr euch an die Apostel erinnert und ihren Dienst und denkt jetzt 2000 Jahre später in Ergersheim, kann es sein, dass ihr euch da ein bisschen überfordert fühlt? Ich hoffe, dass es so ist. Ich hoffe, dass ihr euch ein Stück weit überfordert fühlt. Denn wenn nicht, dann denkt ihr entweder zu klein von Gott oder zu klein von dem Auftrag, den wir haben. Denn würden wir sagen, also wir in Ergersheim, was wir bräuchten, wir bräuchten im Grunde nur noch ein bisschen mehr Zeit, dann könnten wir den Dienst besser machen. Wir bräuchten ein bisschen mehr Geld, dann könnten wir noch so viel mehr schaffen. Oder einfach mehr Leute müssten da sein und ein neuer Prediger. Dann würden wir das schon schaffen. Ich glaube, wenn ihr so denkt, dann müsst ihr jetzt ganz gut auf die Predigt Acht geben. Eigentlich müssen wir, wenn wir uns den Dienst Jesu anschauen, schon verstehen, dass das, was er von uns fordert, vorausgesetzt, wir sehen uns in dieser Linie von den Aposteln und der Urgemeinde weiter in dieser Nachfolge Jesu, dann müssen wir einsehen, dass wir das nicht von uns aus schaffen. Nicht aus uns heraus, aber wenn nicht aus uns, woraus denn dann? Meine These ist, dass man geistlichen Dienst nur tun kann, wenn man die Gaben, die man von Gott dazu bekommen hat, auch nutzt. Wir leben ja in der Endzeit. Petrus schreibt hier, das Ende der Zeit ist angebrochen. Wir leben in der Endzeit. Da gibt es viele Gedanken, die man dazu haben kann. Ich will nur sagen, seit Jesus da ist, ist das jetzt eine ganz besondere Zeit. Es ist nahe herbeigekommen, das Ende aller Dinge. Das Heil ist gegenwärtig. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, könnte man ja auch sagen. Und der Heilige Geist wirkt unter uns und in uns. Und das Heil und der Heilige Geist wirken in besonderem Maße. Im Alten Testament gab es das immer zu bestimmten Zeiten und auf bestimmte Menschen verteilt. Aber jetzt mit Pfingsten, da kommt ja der Heilige Geist auf alle Gläubigen. Der Heilige Geist ist unter uns und wirkt in uns. Und ich glaube auch, dass der Auftrag, den wir haben, in der Endzeit, der ist, so wie Jesus seinen Jünger aussendet. Es heißt nicht mehr, lass die Kinder zu mir kommen. Obwohl das natürlich ein Wort ist, das Jesus selber auch gesagt hat. Aber der Auftrag heißt, geht hin in alle Welt. Und das ist der Unterschied. Und wenn wir diesen Auftrag, jeden Auftrag, den Gott an uns hat, annehmen, dann brauchen wir eben auch die Hilfe von Gott. Ich frage euch mal, kann es sein, dass der Dienst manchmal aus eigener Kraft getan wird? Ja, ich sage das mal, ich bin jetzt nicht jeden Sonntag hier, ihr müsst mir das jetzt nicht direkt beantworten, aber nur mal zum Überlegen. Also, die erste These, die Geistesgaben werden gebraucht. Die zweite These, gegeben. Die Geistesgaben sind gegeben. Aber was sind Geistesgaben eigentlich? Eine geistliche Gabe, im Griechischen steht hier das Wort Charisma und es leitet sich ab von dem Wort Charis, das ist die Gnade. Deswegen sagen manche auch Gnadengabe. Aber andere sagen im Geistesgabe, weil es vom Heiligen Geist gegeben ist. Ist das Wirken des Heiligen Geistes in Form von Gaben, Ämtern und Kräften in unterschiedlichen Ausprägungen nach der Gnade Gottes und im Zusammenspiel mit der Liebe, das zum Aufbau der Gemeinde und zur Ehre Gottes dient? Also das steht auf dem gelben Zettel. Eine Geistesgabe ist ein Wirken des Heiligen Geistes in verschiedenen Formen, Gaben, Ämtern, Kräften, unterschiedlichster Art, nach der Gnade und immer zusammen mit der Liebe und sie dient zum Aufbau der Gemeinde und zur Ehre Gottes. Gibt also im Neuen Testament verschiedene Texte, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Ich habe uns mal hier den einfachsten ausgewählt. Da wird nur von zwei Dingen gesprochen. Wer predige, der predige es als Wort Gottes und wer diene, der diene es aus der diene aus der Kraft Gottes. Aber wir sehen und verstehen, dass es unterschiedliche Dinge sein können. Wir kommen da noch drauf. Zum Beispiel prophetische Rede, die Gabe zu leiten, Seelsorge, Erkenntnis, Wunder, alles Mögliche. Aber das Erste und das Wichtigste ist, dass wir verstehen, das ist ein Geschenk und es ist ein Wirken des Heiligen Geistes. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, durch einen jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen alles, zum Nutzen aller. Dies aber alles wirkt derselbe eine Geist, der einem jeden das Seine zuteilt, wie er will. Also wesentlich ist, dass der Heilige Geist hier etwas tut. Und zwar unterschiedliche Dinge. In Form von Gaben, Ämtern und Kräften. Es sind verschiedene Gaben, sagt Paulus, aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt, alles in allem. Das ist so typisch im Neuen Testament in den Briefen, dass der Apostel Paulus und auch Petrus macht das so ähnlich, dass er dann gern so eine trinitarische Formel nimmt. Das sagt, es kommt vom Gott, dem Vater und vom Sohn und vom Heiligen Geist. Aber nicht in dem Sinn, dass er sagt, das kommt vom Vater und das kommt vom Sohn und das Dritte vom Heiligen Geist, sondern er meint es immer, das muss man dieses hebräische Denken, er meint es immer inklusive. Also wenn er sagt, das kommt vom Vater und vom Sohn und vom Heiligen Geist, das kommt von den dreien. Das wird dann gedacht, nicht unterschieden. Also es geht nicht die Enge, sondern die Vielfalt, nicht nur die Gaben, sondern auch die Funktion, auch die Kraft. Und das nach der Gnade Gottes. Im Römerbrief schreibt er, wir haben mancherlei Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Also ganz unterschiedlich. Viel, mittel, wenig. Jeder von uns individuell, einzigartig. Und vielleicht ist das in diesen, das Denken in dieser Kategorie, ne, wenig und viel, vielleicht sogar falsch, merke ich gerade, einfach nur unterschiedlich. Ja. So wie man halt, wenn man in die Wirtschaft geht, der eine trinkt eine Apfelschorle 0,2 und der andere nimmt eine halbe, das ist 0,5. Und es gibt welche, die trinken Spezi, das hat immer 0,4. Und für jeden ist es richtig. Ja, also nur weil jetzt einer weniger Apfelschorle mit 0,2 hat, ist das nicht schlecht. Ja. Also weil wir Individualisten sind, sind auch die Gaben individuell verteilt. Und es muss immer mit der Liebe zusammengehen. Mit der Liebe und ihren Ausprägungen, wie sie zum Beispiel in der Frucht des Geistes beschrieben sind. Weil der Apostel Paulus sagt auch, und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte. Also wenn ich alles hätte, was der Heilige Geist mir gibt. Und eins wird mir fehlen, nämlich die Liebe. Dann wird's mir nichts nützen. Gaben ohne die Liebe sind nutzlos. Das Wesen des Glaubens ist ja Beziehung zu Jesus. Und deswegen gehören auch Glaube und Beziehung immer zusammen, auch in unserem Miteinander. Ich sag's mal ganz plastisch, wenn ich heute nur gekommen wäre, damit ich halt den Dienst mache und nicht um euch auch gut zu tun, dann wäre vielleicht meine Predigt nicht ganz so gut. Besser wenig Gaben und viel Liebe als umgekehrt. Und die Frage ist mal, wozu dient's? Zum Aufbau der Gemeinde. Christus hat die Ämter gegeben, und so heißt es im Epheserbrief, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden. Also wenn wir die Gaben einsetzen, dann soll uns das miteinander helfen und, so wie hier, zur Ehre Gottes. Dass es tue aus der Kraft, die Gott gewährt. Man muss aus der Kraft Gottes dienen, damit auch Gott damit geehrt wird. Weil wenn ich es nur aus meiner eigenen Kraft heraus mache, so verstehe ich jetzt diesen Zusammenhang hier im 1. Petrusbrief, dann kann ich natürlich hinterher kommen und sagen, ja, das ist ja alles vom Herrn. Aber trotzdem war es nicht ganz für ihn. Paulus sagt, wir sollten eben zum Lobpreis seiner Herrlichkeit dienen. Wir, die wir unsere Hoffnung von vornherein auf Christus gesetzt haben. Und jetzt, wenn man bedenkt, dass wir eine Hoffnung auf Christus setzen, wenn Glaube, Glaube an Jesus ist, dann kann auch der Dienst, den wir tun, nur durch Jesus, durch seinen Geist gehen. Das ist die Herausforderung. Aber das Gute, wir haben alle diesen Heiligen Geist, wenn wir an ihn glauben. Jetzt muss man natürlich noch ein Wort probieren, wie das Verhältnis von Geistesgaben und natürlichen Gaben ist. Weil ich glaube schon, dass die Gaben für den Aufbau der Gemeinde gibt, etwas Besonderes sind. Aber jetzt gibt es Christen, die machen da was Großes draus und andere, die sortieren diese Geistesgaben, besonders die etwas spektakuläreren, als irrelevant ein. Weiß nicht, wo ihr euch einsortiert. Habe ich neulich mit jemand gesprochen und habe gesagt, ja, ich predige mal wieder über Geistesgaben. Oh, dann hat er so den runtergezogen und hat gesagt, naja, es sind doch alle Gaben, sind doch von Gott. Ich glaube, da ist was dran, aber das ist nicht alles, was man dazu sagen kann. Und einerseits müssen wir da nüchtern sein und andererseits wünsche ich euch in Bezug auf diese Geistesgaben, wenn ihr jetzt nach der Predigt überlegt und sagt, was kann ich dazu noch entdecken, wo möchte ich mal weiter drüber nachdenken, dass ihr das mit einer gewissen Vorfreude tut, weil es sind eben Gaben und Gaben sind Geschenke. Und eigentlich hat man immer eine Vorfreude bei Geschenken. These: Geistesgaben und natürliche Gaben stehen in einem engen Zusammenhang, aber sie sind nicht identisch. Jeder Mensch hat natürliche Gaben. Wir sind alle Geschöpfe Gottes. Und als Geschöpfe Gottes sind wir begabt. In unterschiedlicher Art und Weise. Aber Geistesgaben, die der Heilige Geist gibt, die haben nicht alle. Geistesgaben haben nur Menschen, die durch den Heiligen Geist neu gemacht sind. Und die nennt man in der Regel Christen. Was ist also der Unterschied? Die im Neuen Testament beschriebenen Geistesgaben kommen vielfach auch im natürlichen Bereich vor. Es gibt also Leiter und Lehrer, um Menschen, die andere gesund machen. In der Gemeinde, das steht so in der Bibel, mit der Gabe der Leitung und der Lehre und andere gesund zu machen. Jetzt gibt es aber im natürlichen Bereich auch Nicht-Christen, die sind gute Leiter, die sind gute Lehrer und das sind gute, sind Menschen mit der Gabe, andere gesund zu machen. Ärzte nennt man die meisten von denen. Also man kann auch Begabungen haben in der natürlichen Welt und es entspricht auch etwas in der Gemeinde. Der Unterschied ist, dass die natürlichen Gaben in der Regel nicht für den Aufbau der Gemeinde genutzt werden. Also ein Arzt, der im Krankenhaus heilt, der heilt alle, das macht er nicht in der Gemeinde. Und deswegen, außer dann Christ ist krank und kommt zu ihm und wird geheilt, hat es für die Gemeinde keinen Nutzen. Oder ein Lehrer in der Schule, ja, oder der Bürgermeister in irgendeinem Ort. Ja, wenn der kein Christ ist, dann kann er immer noch guter Bürgermeister sein. Aber er wird nie die Gemeinde so in den Blick nehmen. Manchmal kann man mit seinen natürlichen Gaben die Gemeinde auch zerstören. Am deutlichsten wird es in den Briefen, wenn der Apostel Paulus von den Irrlehrern spricht. Von denen, die gut reden können, die eine Begabung haben und die andere überzeugen, die aber nicht das Wort Gottes predigen. Und deswegen mein Beispiel, ein begabter Musiker, der kann gar keinen Lobpreis machen, weil er ohne den Heiligen Geist Gott nicht angemessen loben kann. Und auch wenn er geistliche Lieder schön singt, dann ist es noch kein Lobpreis. Ich meine, wir, die wir damals in dem Gottesdienst saßen, wir können ja trotzdem einen Lobpreis machen, nur weil der die Gitarre, weil der kein Christ ist, heißt es nicht, dass wenn wir dann aufstehen, dass wir dann auch keinen Lobpreis machen können. Nein, im Gegenteil, wir können immer noch Gott loben. Aber ich will nur das mal deutlich machen, was das bedeutet. Oder jemand, der in der Bank arbeitet, muss doch nicht zwangsläufig ein guter Kassierer für die Gemeinde sein. Denn was ich in der Bank gelernt habe, wie ich mit Geld richtig umgehe, muss doch nicht heißen, dass das genau der Umgang wäre, der in der Gemeinde gebraucht würde. Ich bitte euch, dass wir dass man nicht so schnell auf die Gemeinsamkeiten kommt, sondern dass man durchaus auch mal den Unterschied sich überlegt zwischen Geistesgaben und natürlichen Gaben. Denn wie wird denn mein Geld gut angelegt? Nach weltlichen Maßstäben und nach den Maßstäben des Reiches Gottes? Eine andere Predigt. Kann ich ja mal bei Gelegenheit kommen. Ich habe es auch schon erlebt, dass zum Beispiel durch den Unglauben die ganze Atmosphäre zerstört wird. Wir hatten mal eine Frau, die haben wir in der Küche mitarbeiten lassen. Vielleicht denkt ihr jetzt, Küche, was kann da schon schief gehen? Außer, dass man sich den Finger schneidet. Aber es gibt Leute, die haben so eine Ausstrahlung, dass wenn die einen Raum betreten, dann verändert sich alles. Habt ihr vielleicht auch bei der Arbeit solche Leute? Wenn die kommen, denkt jeder, oh, jetzt wird es wieder anstrengend. Und jetzt, wenn du so eine Person die Leitung des Küchenteams in der Gemeinde überlässt, überlegt mal, was das mit euch macht, wenn jemand ohne vom Geist geleitet zu sein, die Brötchen schmiert oder den Kaffee kocht bei euch. Wer darf bei euch was machen? Überlegt euch das mal. Jetzt kann es natürlich schon so sein, ne, dass jemand, der vom Beruf her Lehrer ist, kann ja auch für die Gemeinde eine Lehrgabe besitzen. Also es gibt es, dass Geistesgaben auch aus natürlichen Gaben heraus entspringen. Das heißt jetzt nicht, dass nur weil einer Lehrer ist, dann dürft er hier nicht lehren, sondern im Gegenteil. Jemand, der einen Beruf leitet, kann unter Umständen auch in der Gemeinde gut leiten. Jemand, der sich gut um andere kümmern kann, auch wenn er es nicht beruflich macht, mag ja vielleicht ein guter Hirte sein. Aber für den Dienst in der Gemeinde genügt es nicht, wenn man seine natürlichen Gaben einsetzt. Petrus sagt, predigt so, als wäre es das Wort Gottes. Aber ohne den Heiligen Geist kann ich doch gar nicht predigen, als wäre es das Wort Gottes. Und wenn jemand hilfsbereit ist, dann muss er doch noch lang nicht hilfsbereit aus der Kraft Gottes heraus sein. Wisst ihr, ich habe das am eigenen Leib erlebt. Manches lernt man ja und dann wendet man es an. Aber der normale Mensch, jetzt der, so wie ich zum Beispiel, der macht Learning by Doing. Unterwegs, so wie im Handwerk. Du kriegst ein Holz und eine Säge und dann schneidest du und dann kommt jemand und sagt, naja, anders wäre es vielleicht besser. oder mit einem Hobel oder mit einer Raspel oder was weiß ich. Ja. Wir lernen und lernen viel aus unseren Fehlern. Und das war zum Beispiel einer meiner Fehler, dass ich zu viel, ich habe es ja gerade schon gesagt, ne? Viele, viele Ideen, zu viel auf einmal. Aus meiner eigenen Kraft manches und manches eben aus meinen eigenen Gedanken heraus und nicht das, was der Heilige Geist von mir will. Ich glaube, wir müssen immer wieder aufpassen, dass man, weil man geistlichen Dienst nur tun kann, wenn man die geistliche Gabe dazu hat. Ich möchte euch helfen, dass ihr ein Bewusstsein dafür entwickelt, euer Leben stärker aus der Kraft Gottes heraus zu leben. Damit wir der Gemeinde Jesu wirklich dienen können. Ich habe das ja schon gesagt, die Gemeinde braucht mehr als das, was wir ihr geben können. Die Gemeinde braucht mehr als das, was wir ihr geben können. Die Gemeinde braucht das, was Gott ihr durch uns geben will. Und das müsst ihr bitte bedenken, wenn ihr über Geistesgaben nachdenkt. Was will Gott der Gemeinde durch euch geben? Ich glaube, die Geistesgaben übersteigen deshalb unsere natürlichen Fähigkeiten oder auch deshalb, weil wir nur dann Menschen selbstlos dienen können, wenn wir es aus der Kraft Gottes heraus tun und ihm die Ehre geben. Und dazu muss man dann diese Gaben entwickeln. Aber nochmal zur Ermutigung, Gott lässt uns nicht allein. Also es ist nicht so, dass ihr jetzt euch fragen solltet, wo kommt jetzt diese Gabe her? Sondern es geht nur darum, noch einmal wahrzunehmen, es gibt einen Unterschied zwischen dem, was ich aus mir selber heraus tun kann und zwischen dem, was Gott durch mich tun will. Und ich muss mich quasi immer wieder anschließen an die Kraftquelle, an die Quelle der Weisheit, an den, der mir diese Gaben gibt. Und deswegen das Dritte, das Fragezeichen. Werden die Gaben auch genutzt? Gaben soll man kennen, einüben und zum Nutzen aller praktizieren. Wenn du sagst, bestimmte Sache kannst du nicht, dann bestimmt das das Maß deines Glaubens. Ohne Glauben kann man Gott nicht gefallen. Und im Alten Testament, diese klassische Geschichte ist ja die, dass Israel unter seinen Anführern Mose und Josua vor dem gelobten Land, vor dem Land steht, das Gott ihnen versprochen hat, und sie erkunden das mit den 12 Kundschaftern. Und 10 von den Kundschaftern sagen, dieses Land können wir nicht erobern. Ach, das ist für mich so eine der schlimmsten Geschichten im Alten Testament. Dass man das, was Gott einem schenkt, nicht annimmt, weil man es nicht glaubt, dass man es könnte. Deswegen ist so wichtig, dass wir fragen, glaube ich das? Jetzt brauchen wir diese Gaben zum Aufbau der Gemeinde durch die Liebe und dem Glauben gemäß, damit Gott geehrt wird. So steht's hier. Nicht der Mensch soll geehrt werden, was nicht heißt, dass man nicht auch mal Dankbarkeit ausdrücken kann oder jemanden loben dürfte. Aber vielleicht ist es mit Applaus dann schon schwieriger, weil wenn es hier Lobpreis ist und Gottesdienst, dann ist kein Konzert. Wir wollen Gott ehren. Und das ist eine Sache des Herzens. Also um Gott zu ehren und damit Menschen heil werden. Durch das prophetische Wort oder durch körperliche Heilung oder durch Gebet. Es ist immer gut, wenn es nach dem Gottesdienst so Zeiten gibt, wo man noch zusammensteht, wo man nochmal die Möglichkeit hat, mit jemandem über das, was man gehört hat oder das, was einen in der Woche über bewegt hat, zu reden. Und damit sich die Gemeinde entwickeln kann. durch Leitung und Dienst. Eine Gemeinde angemessen zu entwickeln, statt sie in die Irre zu führen. Und der Einzelne, dem wird gedient durch Ermutigung, durch Vision, durch Korrektur oder zum Beispiel durch ein Zeugnis. Dass jemand sagt, das habe ich mit Gott erlebt. Und jetzt die Frage, wenn ich die Gabe dann dazu nicht habe, dann gibt es immer noch ein Dienen ohne die Geistesgabe, aber in der Liebe. Manchmal muss man eben auch Aufgaben übernehmen, zu der man keine Gaben hat. Das ist jetzt schon über 20 Jahre her, als ich hier im Hensoldzer Gemeinschaftsverband gearbeitet habe. In Tennenlohe wollten wir eine Jungscharwoche machen. Und damals hatten wir noch nicht das schöne Haus gehabt, sondern noch das alte, ein ehemaliger Kindergarten. Und da war vorne das Haus und hinten der Garten. Und an der Seite war ein Weg und da war ein Sandkasten und über dem Sandkasten war eine Pergola. Und die Pergola war schon alt. Und in der Woche vor dem Jungschartag ist diese Pergola eingestürzt. Was macht man da? Wenn plötzlich der Weg in den Garten quasi versperrt ist. Dann muss man sich umschauen als Prediger und überlegen, wer könnte jetzt da helfen? Und dann stellt sich raus, naja, außer dem Prediger müssen halt alle von 8 bis um 5 ins Geschäft. Und dann muss ich mich da hinstellen, den Weg neu machen. Was sind meine Gaben dazu? Meine einzige Befähigung war, dass ich schon mal an einer Baustelle vorbeigefahren bin, wo man auch sowas gepflastert hat. Ja. Manchmal muss es auch ohne Begabung gehen. Die Gnade war, es waren dann immer noch mal 2, 3 Männer da, die sich dann freigenommen haben, um zu helfen. Wichtig aber dabei ist, dass es in der Liebe geschieht. Da würde ich auch mal meiner Frau das Vorbild geben, weil es gibt so Situationen, zum Beispiel verspritzte Männerklos, wo man ganz viel Liebe braucht. Weil das Dumme ist, wenn man dann da reingeht, man weiß ja ungefähr, wer es war. Man muss es trotzdem machen und die Menschen lieben. Also in der Liebe, aus der Vergebung, in der Kraft Gottes, durch den Glauben. All das, die Liebe, die Gaben, die Kraft, das will uns Gott geben, damit wir sie nutzen. Und Gott will, dass wir ihm dabei die Ehre geben. Und so den Leib Christi aufbauen. Und zu einer wunderschönen Gestalt. Und was gibt's eigentlich Schöneres, als dem Leib Christi zu helfen, seine Schönheit zu entwickeln? Im Frühjahr war mal eingeladen, eine Freundin von uns sollte Trauzeugin sein. Zeit. Und dann hat sie Iris und mich gebeten, mitzugehen beim Kleiderkaufen. Ist ja an sich nichts für Männer, aber in dem Fall einer jungen Frau zu helfen, das Schönste aus sich zu machen. Wer hätte da keine Lust drauf? Ich wünsche euch, dass ihr eure Gaben entdeckt und damit Gott ehrt und der Gemeinde Jesu, der Braut Jesu, helft, das Schönste aus sich zu machen. Gott segne euch.